So, warte mal, jetzt muss ich nur mal hier ins Rezeptbuch schauen. Wir brauchen 3 Esslöffel Zwerge. Warte,
hier.
Ja, danke, danke. Rein. Okay. Jetzt ein bisschen köcheln lassen. Das muss ein bisschen aussalzen. Zwerge müssen immer aussalzen.
Und ich habe ja noch Pilze.
Pilze kommen später. Ja, die passen gut zu den Zwergen. Die packen wir rein.
Ja.
Jetzt brauchen wir Grünzeug.
Elfen. Ich habe auch noch Ents.
Ents, ja, nimm rein. Warte, mach hier mal.
Pump.
Oh nein! Oh, das ist viel zu viel. Oh Gott.
Jetzt soll haben ich, wir, soll ich, ja, mit, soll ich, ich könnte noch einen Oka reinmachen.
Ja, der frisst die Elfen.
Das ja, ist genau.
Idee. Genau, super Idee. Ah, das sind zu viele Oger, jetzt haben wir keine Elfen mehr, aber die Ents. Oh, die Ents hauen die Oger. Ich glaube, das Gerät
Riesen?
Ist Riesen, gute Idee.
Oder Drachen.
Warte mal, ich habe noch hier das Spezialgewürz. Magie muss in jede Suppe.
Ja,
in jede
genau. Weltsuppe. Und Cyberpfeffer?
Cyberpfeffer? Jetzt wird's aber wild. Hi Matze.
Hi Michael.
Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ja, trotz Lockdown, man lebt damit.
Ja, ne? Irgendwie arrangiert man sich so ein bisschen.
Man
ne?
arrangiert sich. Ich bin froh. Genau. Froh wie letztes Mal auch, dass ich arbeiten darf. Sonst wird mir wahrscheinlich irgendwas auf den Kopf fallen. Zumindest die Decke oder so.
Ja, verständlich. Geht mir auch so. In vielen Fällen muss ich einfach sagen, man hat auch einen gewissen Zugewinn. Ironischerweise. Man verbringt mehr Zeit mit der Familie, man hat mehr Zeit für seine Hobbys irgendwie, auch wenn die sich ein bisschen verändert haben durch die Lockdown-Situation.
Ich sag mal so, der Mensch ist gut im Anpassen.
Ja, habe auch meine Watchlist ein bisschen mittlerweile nachgeholt. Ich habe die erste Staffel von The Terror durch.
Habe ich auch schon vor einigen Monaten gesehen, war sehr gut. Die zweite Staffel hat mir besser gefallen, aber das hat wahrscheinlich eher ein bisschen was mit dem Hintergrund zu tun. Ist ja, jede Staffel ist ja für sich eigenständig.
Genau, das ist ja mehr so eine Anthologie als,
ne? Genau.
Ähnlich wie bei anderen Serien ja auch.
Ne?
Horror Story ist ja auch so eine Anthologie eher.
Genau. Wobei die immer so ein paar kleinere Parallelen haben, ne? Untereinander. Und ich meine gelesen zu haben, in Staffel 10 wird sich das dann alles ein bisschen zusammenfügen.
Ah ja, ja gut. Es gibt ja so einen roten Faden quasi, der sich da
richtig,
ja.
Richtig.
Aber jetzt bin ich gerade bei der zweiten Staffel angekommen von The Terror Infamy. Und ja, auch da finde ich das Thema noch mal spannender. Wobei die erste Staffel mich als alten Deadlands-Hasen natürlich auch total getriggert hat. Ist ja eine ähnliche Zeit, ein bisschen vor der Deadlands-Zeit, aber trotzdem schon irgendwie zusammenhängend.
Aber wo du gerade bei Spannung warst,
ja.
Ich fand es total spannend, weil ich habe gestern unser Paket bekommen.
Das ist angekommen. Cool.
Für alle Zuhörenden, wir haben beim Greifenklaue-Shop Corona-Lootboxen bestellt. Und Corona-Lootboxen sind, ich sag jetzt mal, kleine Überraschungsboxen, wo Vorführware und auch durchaus ja, lagernde Ware, Mängelexemplare von Büchern, preisgebundener Ware da ist. Und man bekommt halt für einen geringeren Preis, dann quasi Ware, die beim Ingo gerade verfügbar ist.
Genau, denn wie alle Händler in dieser wunderschönen Zeit, hat auch der Ingo manchmal ein bisschen damit zu kämpfen, wie er seine Ware unter die Leute bringt. Das finden keine Cons statt, auf denen er Verkaufsstände aufbauen könnte. Und da muss man sich dann ein bisschen auf den Online-Handel versehen. Und genau. Da finde ich die Idee mit diesen Lootboxen echt super. Wir haben jetzt mal so ein bisschen Geld in die Hand genommen und was investiert. Dann wollen wir mal reinschauen, was da jetzt für uns so drin ist.
Genau. Also, damit es hier nicht so raschelt, wir haben den Karton schon aufgemacht und so weiter. Nicht, dass ihr euch überlegt, ne? Also, was haben wir denn hier? Mouseguard, die schwarze Axt.
Comic, ne?
Crosscult Comic.
Ja.
Sieht sehr gut aus. Gefällt mir vom Design her.
Die Bindung ist ein bisschen, ich glaube, das ist der Mangel, ne?
Das ist der Mangel. Aber das ist immer noch schön genug zum Lesen. Und,
ja.
Ne?
Genau, wir haben noch so einen Comic hier drin, das ist Starlight, die Rückkehr des Duke McQueen. Das scheint ein Superhelden-Comic zu sein. Das sieht so ein bisschen nach so einem Superman-Verschnitt aus. Allerdings scheint es auch Science-Fiction zu sein, genau. Ah, Liebeserklärung an Flash Gordon und die übrigen Recken der Pulp-Ära.
Ah, cool.
Sehr, sehr cool. Von Superstar Mark Miller, der auch Kick-Ass und Civil War gemacht hat. Mhm. Und gezeichnet von Goran Parlov, der den Punisher zeichnet.
Ey, cool.
Unter anderem. Also ja, einer der Punisher-Zeichner. Der Stil ist auch sehr, sehr cool. Also der ist wirklich sehr, ja, ich würde mal sagen, wirklich an Marvel also ähnlich, ne? Also es ist eher vom Stil her eher Marvel als DC, würde ich sagen. Ein bisschen bunter, ein bisschen, aber auch echt cool gezeichnete Charaktere drin.
Sieht so stimmig aus auf jeden
ja,
Fall.
Ja, sieht sehr geil aus, auch die Weltraumsachen. Also Weltraum finde ich ja eh gerade faszinierend, ne?
Ja,
ja. Aber da komme ich später noch zu.
Ja.
Genau. Was hast du? Du hast doch ein Grundregelwerk.
Ich hab ein Grundregelwerk.
Meine Güte, das ist alleine das Grundregelwerk, ja, glaube ich, wenn es jetzt nicht ein Mängelexemplar wäre. Genau.
Also das Grundregelwerk ist Schwarzer Kreuzzug aus dem Warhammer 40k Universe.
Mhm.
Hat unten halt eine angeschlagene Ecke. Ja.
Mhm. Allein das ist doch schon irgendwie den Preis der Lootbox wert, ne?
Ja, du hast also wunderschönes Buch.
Ja. Ich wollte gerade sagen, also wir haben jetzt jeder eine Lootbox im Prinzip, nur deswegen wäre das jetzt quasi Matzes Lootbox.
Genau, also wir haben zweimal 50 Euro investiert.
Ja. Ne? Genau, Warhammer ist eher so deine Welt, ne? Genau. Ich finde die auch ganz cool, aber ich glaube, du kannst also auch noch mehr mit anfangen.
Cooles Artwork.
Sehr geil.
Cooles Artwork.
Sehr cool.
Ja. Ja, vom Regelwerk kann ich natürlich noch nichts zu sagen.
Ne? Das wird wahrscheinlich wie die anderen auch sein. Also ich habe mal Freihändler gespielt, das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube ja.
Mhm.
Müsstest du nur mal reinschauen.
Ist egal, wir werden es auf jeden Fall sehen. Sieht auf jeden Fall cool aus.
Also anspielen würde ich es auf jeden Fall gerne mal.
Du würdest dich opfern, sagst du?
Ich würde mich opfern, ja. Wenn du sagst, jetzt da machst du eine Runde, würde ich mich opfern. Freihändler hat mir auch gefallen.
Ja,
ja, noch ein Grundregelwerk. Auch wieder eins im gleichen Preisbereich. Ne? Also es ist, glaube ich, nicht zu viel verraten, wenn wir sagen, dass wir jeder einen 50er in die Hand genommen haben,
genau,
in diesem Fall. Und auch das, ein Grundregelwerk, genau wie der Schwarze Kreuzzug, auch um Wert von 50 Euro. City of Mist von Truan-Spiele. Gewöhnliche Menschen, legendäre Kräfte. Habe ich schon viel von gehört. Und so diese Weltenüberschneidung, glaube ich...
Basiert auf einer Romanreihe, glaube ich.
Ja. Ne? Ja, genau. Dass man eben so in diesen zwei wechselnden Welten unterwegs ist. Das klingt für mich total interessant.
Mhm.
Ich bin ja auch ein großer Freund von The Strange.
Ja.
Nach dem Cypher-System.
Ja.
Und ich glaube, das werde ich mir krallen. Dann nimmst du dir
das Kreuzzug
und ich nehme mir das zur Tür.
Das passt schon. Das passt
genau, das passt super, ne? Finde ich
so.
Jetzt und das ist ja ein Karton, der ist ja groß.
Das ist,
Zeig mal, darf ich mal?
Ja.
Boah, hat auch richtig Gewicht.
Hat richtig
Meine
Gewicht,
Fresse.
Ne?
Ja.
Hat ein paar Lagerspuren, ist aber noch original verschweißt.
Ja.
Iron Kingdoms Abenteuerspiel Der Witwerwald. Der Witwerwald.
Ja, die Minis sehen ja geil aus.
Ja.
Aber wenn ich dann mal so auf die Rückseite, die Abenteuer der Rückseite mir anschaue,
ja,
wie der Held der Steine immer so schön sagt, dann sehe ich da richtig geil. Das hat ja schon richtig Rollenspiel-Anleihen. Das ist, glaube ich, sieht so ein bisschen Dungeon-Crawlig oder so Battle-Mat-Fighting aus. Cool. 60 bis 120 Minuten ist jetzt kein kurzes Spiel für mal eben schnell vor der Runde. Aber
es sieht so kompakt aus, dass man es auch durchaus mal auf dem Tisch stehen lassen kann.
Ja, ne? Genau.
Sieht für mich noch einen schönen Dungeon Crawler aus.
Ja, sehr cool.
Ne?
Da muss ich mich auch umgewöhnen. Ne? Also jetzt diese ganzen Sachen, Tabletop-Simulator, ich kann einfach meine Brettspiele abspeichern.
Ja.
Und dann irgendwann weiterspielen.
Hm.
Ja. Ja, cool. Sehr, sehr gut aus. Ulysses-Spiele. Ne?
Ist ein Ulysses-Spiel. Kleiner Text auf der Rückseite, wo Helden nicht manns genug sind, können nur Monster die Kohlen aus dem Feuer holen.
Ah, cool.
Aha.
Witzig. Ja. Haben wir noch ein Brettspiel?
Ja.
Ja, ja, okay, das ist nicht mehr OVP Belfort. Dann lassen wir mal einmal reingucken. Ist aber noch alles eingepackt, ist noch nicht ausgestanzt oder so. Also es ist jetzt nur keine Folie mehr drum. Das sind ja hochwertige Spielmaterialien. Ist ja cool, richtig dicke Bretter.
Richtig schöne, letztens, dicke Pappe, ne?
Richtig dicke Pappe. Da war ich übrigens letztens sehr enttäuscht. Ich habe mir die Siedler von Catan Big Box geholt, weil ich keinen Siedler hatte. Und ich das eigentlich ganz nett finde.
Ja.
Und
ist ja
von Cosmos muss ich von abraten. Also die 6 Hexfelder, die Hexfelder für die Welt, die sind aus ganz dünner Pappe. Also so, ich sag mal so 240er Stärke.
Mhm.
So dieses, das. Also,
ja, das ist unbefriedigend.
Kauft euch lieber das Grundspiel, das ist besser.
Ja.
Nee, aber Belfort scheint auch ganz interessant zu sein.
Genau. Das ist ein bisschen, ich sag mal, Aufbau, eine Wirtschaftsaufbausimulation mit Elben, Zwergen, Gnomen.
Ja. Sieht ganz gut aus.
Sieht cool aus.
Pegasus. Ja. In dem Fall. Auch das, von der Größe her ist das auch so, ich würde sagen, so ein 30-Euro-Spiel wahrscheinlich. Ungefähr 24 oder 25 bis 30 Euro würde ich schätzen. Ja. Grundpreis. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben ja noch ein paar Sachen.
Genau.
Und das sind dann die Sachen, also das Belfort würde ich mir mitnehmen, den Witwerwald.
Den lass mal hier.
Den lass mal hier. Ne? Ich meine,
die sind Minis drin.
Brettspiele wandern dann sowieso, wenn wir wieder veranstalten.
Die kommen ja wieder in den Pool.
Spiele, die kommen eh in den Pool. Hörspiele.
Hellboy.
Unser roter Freund.
Genau.
Hellboy.
Red Boy.
Teil 1, der Teufel erwacht. Und Teil 2, Saat der Zerstörung. Also auch das jetzt tatsächlich Teil 1 zu 2 einer Hörspielserie. Ja. Das ist cool. Sieht gut aus.
Ja, vor allem so ein Hörbuch bist du locker beim Zehner, ne? Mhm. Schätze ich mal so.
Ja, locker.
Vielleicht auch mal
60 Minuten jeweils, ab 12 Jahren.
Ja. Ich habe sie damals mal irgendwo, ich glaube auf Amazon Prime oder sowas gehört. Mhm. Fand die auch qualitativ wirklich hochwertig gemacht. Ist halt eher an Jugendliche und Heranwachsende.
Ja, ja. Aber wir haben noch ein drittes Hörspiel. Das ist gerade U666, Tauchfahrt des Grauens.
Na, das hört sich ja schon schön trashig an.
Wunderbar.
Ich glaube, das ist trashig genug, dass ich es mir anhöre.
Ja, aber wir sind noch nicht fertig.
Hier, zwei haben wir noch.
Zwei haben wir noch.
Und zwar... Monster und Magie, deine Entscheidung, dein Abenteuer, Diebe des Drachenlords, das ist ein Spielbuch.
Ja.
Fantasy-Spielbuch. Ich habe davon irgendwo mal was gelesen, aber ich bin aus diesem Bereich Spielbücher irgendwie so ein bisschen raus.
Ich habe die letztens angeboten bekommen auf Fantasy-Welt, glaube ich. Oder, nee, irgendwo auf. Also es war nicht der große Regenwaldfluss aus dem. Aus Südamerika, sondern es war irgendein anderer, kleinerer Anbieter.
Aha.
Ich glaube, das war entweder das Sphärenmeister oder Fantasy Welt, der die
Angebot
hatte. Genau, dann haben wir noch eins. Einsamer Wolf. Einsamer Wolf kennen vielleicht viele schon. Das sind ganz bekannte Spielbücher. Das ist hier die Königreiche des Schreckens. Das ist Band der Nummer 6 aus der Einsame Wolf-Reihe. Das ist aber nicht schlimm, weil man die alle...
Genau, die sind ja quasi Standalone. Also man profitiert ein bisschen davon, wenn man die hintereinander spielt, aber die kannst du ohne weiteres so spielen.
Genau, ne, das ist cool. Das ist auch ein Klopper. Ey. Das ist ein richtiges, ich meine, ein bisschen angeschlagen, ein bisschen Lagerschaden, aber das ist ja egal, weil das ist so. Also noch mehr Benutzdinger als, ich sag mal, Romane, die man vielleicht vorsichtig liest und sich dann schick in Regal stellt. Das spielt man ja mehrfach. Das ist ja... Ich finde es auch cool, sowas tatsächlich selber irgendwie ein paar Mal zu spielen und dann weiter zu verschenken. Oder hat auch tatsächlich einen Buchbindungspreis von 15 Euro. Wäre als Nicht-Mängel-Exemplar mit Sicherheit.
Genau.
Ne? Also,
Ja, schön aufgemacht. Kommt vom Manticore Verlag. Mhm. Die machen das ja, soweit ich weiß, die ganze Zeit schon.
Ja.
Finde ich gut. Aber wie gesagt, bin ich nicht die Zielgruppe, aber wandert halt in die Tombola-Box für
große
Spiele. Ja. Also, wir machen in die Infobox quasi die Kontaktdaten vom Ingo und ihr könnt dann einfach mal Ingo anschreiben.
Genau.
Meines Wissens nach sind die Staffelpreise 20, 30 und 50 Euro für die Lootboxen.
Wir haben jetzt hier dann 50er in die Hand genommen und haben jetzt einen Warenwert von über 250 Euro etwa hier liegen. Also das ist
mit Sicherheit.
Genau, und man hat halt, der Nachteil ist, man hat nicht die Auswahl, was man machen könnte, wobei ich mir sicher bin, dass wenn man Ingo sagt, Mensch, daran habe ich kein Interesse, dass er mir sagt, okay, ne, ich möchte das und das möchte ich auf gar keinen Fall drin haben.
Genau.
Sowas, ne? Ich möchte keine Ahnung, keine Tabletop-Sachen, keine Rollenspielsachen oder keine Brettspielsachen drin haben, dann wird er das sicherlich auch so packen, dass das funktioniert.
Also Ingo gibt sich Mühe, dass er das beachtet. Ne? Genau. Ihr könnt ihn vielleicht einen kleinen Wunschzettel oder sowas schreiben und dann
schaut er, was er möglich macht.
No?
Ja, das ist in Pandemiezeiten eine schöne Sache, den lokalen Dealer zu unterstützen, wie man so schön sagt.
Richtig.
Genau.
Coole Aktion, ich freue mich drüber.
Ja, das ist sehr cool. Ich bin total begeistert. Also danke, dass du da nochmal drauf hingewiesen hast. Aber Ingo hat dich angeschrieben, ne? Glaube ich.
Er hatte im Forum, im Grafenklau-Forum, hat er das quasi verbreitet. Mhm. Er hat auch bei uns auf dem Discord das gemacht.
Oh, jetzt muss ich aber mal schwer heben.
Oh, das erhebt dich nicht. Also mit einem 5-Kilo-Schein wird es nichts, ne?
Nee, mit einem 5-Kilo-Schein wird das nichts. Ich habe was Neues gekauft.
Ja.
Ich habe ein Spiel ausprobiert und habe über den Tabletop-Simulator und war so begeistert davon, dass ich gesagt habe, und was ich ja sowieso als Prinzip habe, ich versuche da auch nur die Spiele zu spielen, die ich auch in live habe sozusagen. Ja. Ich habe mir Eclipse gekauft. Das zweite galaktische Zeitalter oder Second Dawn for the Universe of English heißt es so. Ich habe mir die Pegasus-Variante gekauft. Die hatten UVP von 149,95. Ich habe die jetzt bei einem Händler für 130 bekommen. Bei manchen Händlern gibt es die auch schon für 120. Also 130 ist, glaube ich, auch das, was man bei Fantasy-Welt dafür bezahlen würde. Ich habe es jetzt, weil die bei den üblichen Händlern gerade nicht verfügbar waren, für die 130 Euro bei eBay bei einem Händler erworben. Aber es gibt auch jetzt beim, ich habe, also ich glaube, am Tag, nachdem ich das bestellt hatte, habe ich die Benachrichtigung vom Fantasy-Welt-Shop bekommen, dass es wieder verfügbar ist. Also, wie die Welt halt so spielt. Aber ich hatte halt Bedenken, ob es nicht vielleicht Mondpreise hat.
Genau,
wir machen aber mal die Box auf. Das ist ein Riesenklopper.
Es ist wirklich ein Riesenklopper.
Es ist,
und ich würde mal so sagen, 8, 9 Kilo oder so.
Es ist kein Gloomhaven, aber wenn man die Box aufmacht, also ich habe es jetzt schon fertig umgepackt, jetzt muss man alles ausstanzen. Ich hatte, das waren, glaube ich, 12 oder 13 Ausstanzbögen. Du hast jetzt gerade die, die Tableaus in der Hand, wo jede Spezies, oder es gibt 6 Alien-Spezies, die sind aber beidseitig bedruckt, die Tableaus, die Spielertableaus. Und auf der Rückseite ist immer noch mal eine menschliche Zivilisation. Das heißt, man kann immer die Entscheidung fällen, eine Alien-Rasse zu spielen, die ein ganz klein bisschen Sonderregeln verfolgt, oder halt die Standard-Menschen, die auch gut funktionieren. Das ist sehr super gut ausbalanciert. Es funktioniert. Was du jetzt hast, sind auf jeder Seite oben die Blueprints von den Schiffen. Du hast so vier Schiffsvarianten im Grunde genommen.
Ah ja, der Abfangjäger, Kreuzer, Schlachtschiff, Raumstation.
Genau.
Aha.
Und du kannst halt dir im Laufe der Zeit Verbesserungen für deine Schiffe kaufen und die dann darauf bauen. Dann kannst du das in einem Bauschritt quasi, kannst du alle deine Schiffe updaten. Und dann, keine Ahnung, schießen die härter, fliegen weiter.
Ja.
Also hier hast du jetzt gerade die Nachkommen von Draco offen. Die haben zum Beispiel als Standard-Tech am Anfang den Fusionsantrieb. Die können, wenn die wollen, ihre Schiffe ein bisschen schneller machen. Also dass die dann mehr Hexfelder überspringen können. Die Menschen haben als Standard-Tech grundsätzlich die Starbase, also die Sternenbasis, die Raumstation, die können die bauen. Das können nicht alle. Das muss man sich dann als Tech kaufen. Aber du siehst schon, eine Anleitung ist okay, ne, das ist gar nicht so dick. Die Regeln selber sind erstaunlich wenig komplex in ihrer Auslegung, aber sie werden komplex durch die vielen Möglichkeiten, die du hast. So, das ist der Tech-Beutel, genau.
Es baut halt alles so ein bisschen aufeinander auf.
Das hier ist das Tech-Brett dazu, da werden die dann reingelegt.
Genau, mit also dem Rundenzähler. Wo du gerade sagst, Brett, also das Spiel ist an sich schon echt ein dickes Brett.
Ja.
Aber, ihr da draußen kennt das vielleicht, ihr habt ein Spiel, ihr habt einen Haufen Spielmaterial und irgendwo flackt das dann immer in der Box rum. Oder ihr habt dann irgendwelche Sortiertüten oder was auch immer.
Jeder Spieler kriegt irgendwie 7 Tüten in die Hand und muss sich das dann alles aufbauen.
Und hier drinnen sind standardmäßig Boxen drin, wo alles einfach drin ist.
Ja, so Insets, ne? So,
ne? Ihr habt total coole Spielertableaus.
Du hast gerade das Schiffsausbautableau sozusagen in der Hand. Das ist, das sind alle möglichen Blueprint-Schiffs ausbauen. Wenn du das aufmachst, dann hast du das sortiert. Das ist sogar so ein bisschen thematisch sortiert.
Cool.
Du hast auf der einen Seite hast du hier zum Beispiel Antriebe, dann hast du hier Energiequellen, Computer, Schiffscomputer, dann hast du hier Waffen, dann hast du hier Schilde. Ne? Also das ist alles das, womit man seine Schiffe im Laufe des Spiels verbessern kann, wenn man sich die entsprechenden Technologien freigeschaltet hat.
Genau.
Ja. Das hier sind die das sind die Boxen. Genau, das stellt man einfach, das macht man einfach auf und stellt es auf den Tisch. Das ist fertig. Man muss nicht
alles fertig.
Genau.
Und das wollte ich halt eben noch sagen, weil ich sag mal 130 Euro ist erstmal ein Brett.
Das ist
erstmal viel Kohle.
Ja.
Aber wenn ich überlege, diese Spielereinlagen, diese Sortierhilfen, die kosten, also das ist ja einfach kein Standard. Wenn du dir die für andere Spiele kaufst, bist du locker mal bei 30 bis 50 Euro.
Und wenn man
nur dann für die Sortierhilfe. Genau.
Ja. Das sind, das finde ich auch geil, dass das hier einfach doppelt ist. Das sind einfach zwei. Das sind die Antikerschiffe, die Orbitalstationen, die Monolithen und die Guardian, die Wächter. und die Würfel und die Schadensmarker. Die kannst du einfach dann einfach einen auf jede Seite stellen. Das heißt, du musst nicht immer quer über den Tisch langen, sondern du hast halt verschiedene Schadenswürfel, die du, ja, oder Angriffswürfel, die du halt benutzen kannst.
Was ist denn, ja, ich sag mal, worum geht's denn hier so?
Also, im Großen und Ganzen ist es ein Spiel, in dem es um Erforschung und Kontrolle über das Weltall geht, im Endeffekt. Man muss ja das Weltall erkunden, man muss Technologien erforschen, man kann gegen sozusagen ja, neutrale Fraktionen kämpfen, man kann auch gegeneinander kämpfen. Es ist ja so ein, es ist im Prinzip aufgebaut ähnlich wie ein Siedler von Catan, nur dass halt die Felder vorher nicht bekannt sind.
Ja.
Ja, du hast halt auch sechs Hexfelder, die du aneinander setzt. Die du nebeneinander setzt. Und ja, genau. Das hier ist so ein Spielertableau. Genau, und dann musst du halt versuchen, mit deiner Spezies möglichst viele Siegpunkte abzugreifen. Ja. Siegpunkte gibt es am Ende für verschiedene Sachen. Es gibt Siegpunkte für kontrollierte Sektoren, es gibt Siegpunkte für, wenn du, sobald du eine bestimmte Technologiestufe erreicht hast, also eine bestimmte Anzahl von Technologien in einem Bereich. Es gibt Siegpunkte hinterher für alles Mögliche. Also auch für Kämpfe kriegst du halt irgendwie so Ruhmpunkte ab. Ja, genau. Ja, das ist geil. Das sind so Borgwürfel, ne? Die genau, schwarz dazu.
Ja, ja, ja.
Jede Farbe hat andere Raumschiffe. Die sehen immer anders aus.
Das sind eigene Modelle. Finde ich sehr hochwertig,
muss ja. sagen. Generell ist das ganze Spielmaterial total hochwertig gemacht. Also, wie ich ja vorhin schon sagte, ich war von dieser einen Big Box total enttäuscht. Die ist fast genauso groß, enthält aber vielleicht ein Drittel von dem Material. Und das hier ist so genial intelligent gepackt auch. Ne? Also es ist halt auch wirklich, es hat eine Reihenfolge, in der du die Sachen da reinpackst. Und es ist ein Zettel dabei, in der das, auf dem diese Reihenfolge draufsteht.
Also da hat sich einfach mal irgendjemand richtig Gedanken gemacht.
Ja.
Diese Person dürfte das bitte für alle anderen Spieler einfach
machen. Ja, bitte. Also alleine diese Tatsache, dass du so eine kleine Box rausnimmst, so eine kleine Schachtel, und das ist dann
was der Spieler braucht.
Genau, das drückst du dem Spieler in die Hand und der hat, die Schachtel selber gehört zum Spiel. Genau, das sind die Hexfelder, die du da gerade in der Hand hast. Das ist jetzt drei, also es ist in drei Ringen aufgebaut. Es gibt einmal das Zentrum, dann gibt es einen, die quasi Stufe 1 Ringe, das sind sechs Felder, die drumherum sind. Dann, ne, also klar, natürlich, dann die nächsten 12 Felder drumherum sind die Stufe 2 Felder, das sind auch die, wo die Zivilisationen starten jeweils. Und dann hast du die Stufe 3. Du kannst, wenn du willst, musst du überhaupt nicht in Richtung Zentrum erforschen. Du kannst auch einfach nach außen erforschen. Du kannst auch die anderen Spieler komplett in Ruhe lassen. Wenn du keinen Bock auf Kampf oder irgendwas mit irgendwelchen anderen Spielern hast oder Stress oder was auch immer, dann erforscht halt nach außen.
Ja.
So, du kannst auch damit gewinnen. Ne? Das ist halt, das Zentrum des Universums zu erobern, ist natürlich ein cooles Ding. Aber da steht eine richtig, 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 richtig fette Raumstation. Und das Modell, das muss ich dir mal eben zeigen.
Wie ist denn das hier mit quasi dem Ende des Spiels? Wann ist denn und wann wäre dann das Ende des Spiels?
Das Spiel geht 8 Runden.
Ah, okay, es ist also...
Genau.
Ja.
Ah ja, genau, hier ist der Ständer für dieses Modell. So. Das ist die Raumstation in der Mitte des Universums. Das ist ein Klopper, oder?
Das ist schon ein cooles Teil, ja.
Das ist geil, oder? So ein bisschen beweglich, so ein bisschen so nicht ganz, ne, so.
Das ist das Zentrum des
Universums. Das ist das Zentrum des Universums und beziehungsweise steht auf dem Zentralfeld quasi des Universums und da muss man, das ist das Ziel, das auch so ein bisschen, das kann man erobern. Ne? Es gibt, genau, dann gibt es ja noch so die Guardian-Sektoren, das sind dann die Lücken quasi, also die ist, sind ja sechs Startfelder um das Universum herum. Auf der Ebene 2.
Ja.
Und da ist es so, dass die
reinchecken?
Ja. Dass die Lücken aufgefüllt werden durch Guardians, also durch mächtigere Gegner, die dann sozusagen auch so einen Startsektor haben. Genau. Ja. Man verteilt noch Pöppel, also irgendwelche zivilisatorischen Pöppel. Genau, das ist der Rundenzähler. Der kommt auf das Brett hin drauf.
Okay.
Genau, es geht 8 Runden lang. Und am Ende wird dann Siegpunkte gezählt. Ja, nach verschiedenen Schemata. Ne? Also hier ist das Siegpunkte, das, die Wertung am Ende. Ne, es gibt dann Ansehen. Da gibt es 1-4 Siegpunkte pro Plättchen. Botschafter. Ab 4 Spielern gibt es Botschafter, da kann man einen Siegpunkt pro Plättchen holen. Dann gibt es kontrollierte Sektoren, die bringen auch jeweils 1 Siegpunkte. Dann die Monolithen, wenn man sich die baut, kosten dreimal, bringen 3 Siegpunkte. Dann diese Entdeckung, wenn man die nicht, wenn man nicht den, den Bonus aus der Entdeckung holt, dann kann man die Siegpunkte holen. Man kann, wenn man eine Allianz verrät, zum Verräter werden, und dann kann man keine Allianzen mehr gründen, bis der Nächste eine Allianz verrät. Dann kriegt der den Verräter. Und wer am Ende den schwarzen Peter hat, also den Verräter, ja, die Verräterkarte, der kriegt 2 Siegpunkte abgezogen. Genau, ist auch ganz witzig. Also kann, man kann auch, naja, eine richtige Allianz kann man nicht bilden, aber man kann durchaus sagen, man macht so eine Art Nicht-Angriffspakt. Dann darf man einander nicht mehr betreten.
Ja.
Aber...
jeder Ständer muss raus, oder? Ich finde es gerade so für jemanden, der ja nun gerne Minis bemalt, ja, finde ich die Minis recht schön, weil die auch vor allem sehr...
Ja.
Ich glaube, sehr einfach, schnell, schön bemalt werden können.
Ja, genau, das glaube ich auch.
Und das wertet das Spiel dann nochmal zusätzlich auf.
Ja, definitiv.
Ja. Gerade weil du dann halt sagen kannst, hier, ich habe jetzt hier meine Nachkommen des Draco, die haben halt so,
genau,
so gelb-ocker eher als Farbe.
Genau. Es gibt übrigens, ja, die Figuren selber, ne, der einzelnen Fraktionen sind farblich, aber es gibt auch ein paar Erweiterungen. Und jetzt kommt das Witzige. Also es gibt, die gibt es bisher nur auf Englisch, ja, aber ne, es gibt so eine Rift Cannon, das ist dann so eine Spezialkanone, die du einbauen kannst, die dich selber beschädigen kann, wenn du Pech hast.
Jetzt wäre es natürlich total toll, wenn da schon vorbereitet wäre, dass die Erweiterung mit eingearbeitet werden könnte.
Aber Matthias! Wenn ich da reinschaue.
Da ist ja noch Platz!
Da ist noch Platz, ja. Das ist tatsächlich. Ja. Und da ist tatsächlich auch noch Platz für die Erweiterung mit, ne, das ist, hier ist Platz für die Erweiterung, die, ja, Erkundung, das gibt dann noch so Besonderheiten im Raum und so. Also es ist tatsächlich für die existierenden Erweiterungen auch noch Platz drin.
Also das Thema echt, ja, hart durchdacht.
Auch das ist noch der Fall.
Ja, das Spiel kann ich natürlich noch nicht so wirklich beurteilen, aber das, was ich sehe, sieht hier sehr, sehr hochwertig aus.
Und es ist total hochwertig.
Ne?
Es ist eine, also ja, ich spreche eine 100%ige Kaufempfehlung für alle aus, die Interesse an ein bisschen komplexeren Spielen haben. Das dauert halt wirklich so 1 bis 3 Stunden. Ne? Aber das, die 1 bis 3 Stunden ist eher so mit Leuten, die das Spiel schon kennen. Also je nachdem. Also das ist halt, also naja, ne? Also eine Stunde ist wirklich, ich sag mal, 2 Spieler und alle kennen das Spiel, alle wissen schon vorher, welche Aktionen sie machen wollen.
Ja.
Ich finde den generellen Mechanismus ziemlich cool. Du hast 3 Phasen, du hast im Prinzip die Aktionsphase, damit startet das Ganze, und es ist nicht so, dass ein Spieler alle seine Aktionen macht, sondern,
ja,
reihum macht jeder Spieler immer jeweils eine Aktion, bis alle gepasst haben. Das Coole ist, bei den meisten Spielen ist es ja so, wenn du passt, dann wartest du im Prinzip darauf, dass die anderen auch passen und fertig sind. In diesem Spiel kannst du, wenn du gepasst hast, noch Aktionen machen. Solange bis alle gepasst haben.
Ah.
Das dient einfach der Funktion, dass du dann nicht überrumpelt wirst. Dass dir das nicht passiert, dass du, ja, weiß ich nicht, dass dann der andere sagt, oh, du hast schon gepasst, jetzt überfalle ich dann deine ganzen Ländereien und nehme dir alles weg.
Ja.
Sondern du kannst halt tatsächlich dann im Endeffekt noch Schiffe hineinziehen oder deine Schiffe noch ein bisschen aufwerten oder sowas. Also es gibt noch so 3 kleine Aktionen, die du dann machen kannst. Das Ding ist, jede Aktion, die du machst, kostet dich einen Einflussmarker. Je mehr Einflussmarker du ausgibst, umso höher wird der Unterhalt der Runde für dein Reich.
Ah, okay.
So.
Das ist natürlich schön.
Und das steigt nicht linear, sondern das steigt eher so, also ne, das erste Feld ist immer frei,
ja.
Ja, da hast du 0 Kosten. Ja, das ist dann, wenn du deine quasi dein eigenes Heimatsystem hast und keine Aktion machst, dann zahlst du gar nichts. Wenn du eine Aktion machst quasi und nur ein System besitzt, dann zahlst du auch immer noch nichts. Dann kommt 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 17, 21, 25 und 30. Und du musst halt genug Einkommen generieren, indem du halt ja, quasi wirtschaftliche Planeten besiedelst, um das dann auch aufrechtzuerhalten. Wenn du pleite gehst, hast du verloren.
Bist du ja raus.
So. Das heißt, das ist ein... genau. Und du kannst halt überlegen, ob du deine Aktionen quasi direkt ausreizt für die Runde. Mhm. Oder ob du dir 1 oder 2 Einflusschips in der Hinterhalt behältst, vielleicht ein bisschen Geld ansparst, um später dann nochmal ranzuklotzen. Das geht alles.
Von den Mechanismen und von den Abläufen her, was du so sagst, erinnert es mich immer so ein bisschen an Civ, also Civilization.
Ja.
Aber eher so in Richtung 3.0, weil
Genau. Du hast im Endeffekt hast du in der Aktionsphase 6 verschiedene Aktionen, die du machen kannst. Und in diesen 6 Aktionen, du suchst halt mit jedem Einflusschip suchst du eine 6 Aktionen. Du kannst auch eine Aktion dreimal machen. Das ist egal. Und jede Aktion hat eine bestimmte Anzahl von Aktivierungen. Ja. Die ist auch von Spezies zu Spezies unterschiedlich. So kann zum Beispiel diese Pflanzenwesen, 2 neue Hexfelder bei einer Erkundung aufdecken. Das heißt, die können sich unglaublich schnell ausbreiten. Dafür haben die den Nachteil, sobald sich ein gegnerisches Schiff in ihrem Sektor befindet, wo sie keine Verteidigungseinheiten haben, gehen alle ihre Bevölkerung kaputt und tot.
Oh, das ist aber knackig.
Das ist knackig und richtig hart, genau. Also es ist, das hat alles so Vor- und Nachteile. Ja. Dann gibt es eine Alien-Spezies, die können besser Wissenschaft betreiben. Mhm. Die kriegen halt 2 Wissenschaftsaktivierungen. Das heißt, die können sich 2 Wissenschaftsplättchen kaufen mit einer Aktion, alle anderen nur 1. So, also ne, die Menschen haben den Vorteil, dass sie mehr Schiffe bewegen können. Die sind ein bisschen mobiler als die anderen. Dann gibt es eine Spezies, die Orion-Spezies, die können, die Hegemonie von Orion, die können besonders starke Schiffe bauen. Mhm. So, also das ist halt schon. Ja.
Hast du hier denn schon das mit 2 Spielern sowohl wie mit 6 Spielern gespielt?
Ich habe das bisher mit 4 Spielern gespielt. Mhm. Und es funktioniert sehr gut. Ich werde es heute Abend tatsächlich nochmal mit 5 Spielern, vielleicht mit 6 Spielern. Mhm. Ich warte auf eine Zusage. Und morgen werde ich das nochmal mit 4 Spielern spielen.
Ah, okay. Ich bin mal bei solchen Spielen bin ich immer ein bisschen skeptisch. Gerade wenn jetzt Pandemie vorbei ist, man hat mit 6 Leuten einen Termin zu finden, wissen wir alle, ist manchmal ein bisschen herausfordernd.
Das stimmt.
Manchmal hat man auch einfach einen Kumpel oder eine Freundin da und möchte halt mit der was spielen.
Ja.
Und da bin ich immer ein bisschen darauf gespannt, ob das dann auch mit 2 Spielern funktioniert.
Ich habe das, um die Regeln so ein bisschen zu erlernen, über den Tabletop-Simulator alleine einmal durchgespielt mit 3 simulierten Spielern über den Hotseat. Es funktioniert.
Mhm.
Genau.
Ja, ich
habe einfach verschiedene Strategien mal ausprobiert und es funktioniert.
Vielleicht werden wir das ja in 2 Wochen mal spielen.
Ja.
Vor dem Podcast oder so.
Genau.
Oder danach. Die Idee.
Ja, genau. Ja. Weltall. Schönes Thema. Ja, wie gesagt, Eclipse von Pegasus Spiele im Original von lauterpelit.fi. Also eine finnische Firma.
Genau.
Und eins der am besten durchdachten Konzepte, sowohl was das Spiel als auch die Packung an sich angeht.
Ja.
Ne? Also kauft es euch, wenn ihr solche Spiele mögt.
Genau.
Sehr schön.
Ja, gut, gewichtmäßig kann ich da nicht mithalten. Nur halt, ich sag mal, mit der Story im weitesten Sinne. Ich habe meine Watchlist aufgeräumt.
Ah.
Und habe die Zeit genutzt, auch in etwas wieder einzusteigern, zu steigen, weil es gibt nämlich eine neue Staffel von Lucer.
Ah, okay.
Und Lucer ist eine Serie, die sich um die Figur Detective John Lucer von Idris Elba dargestellt dreht. Er ist halt Detective Commander.
Ja.
Und ist quasi in Sachen Mord unterwegs. Mordkommission
in London, genau.
Genau.
Ja.
Spielt quasi um die Jetztzeit.
Ja. Mhm.
Und ich muss halt immer wieder dran denken, für mich ist es eigentlich so eine Hommage. Also ich glaube, wenn ein Deutscher dahinter stehen würde, wäre es eine Hommage an Schimanski.
Ah, okay. Ja.
Weil,
also ein bisschen unorthodox, oder?
Lucer halt unorthodox dran geht, wie du es so schön gesagt hast, und auch einfach, ich sag jetzt mal, nicht unbedingt das rechtlich Richtige macht, sondern auch einfach versucht, das Richtige zu machen.
Ja.
Vielleicht forscht er mal nicht nach oder er möchte etwas durchrutschen lassen, aber sein Rechtsempfinden hakt dann doch hinterher. Natürlich kommt auch mein Kollege dann quasi dahinter.
Mhm.
Und er taxiert sich auch einfach selber in gewisse Lagen dadurch, dass du echt auch einfach mitfieberst. Ne? Also kurzer Spoiler, aber er wird dann auch zwischenzeitlich auch einfach mal verfolgt und gesucht.
Tja.
Ja. Warum und ob das zu Recht ist, müsst ihr dann halt mal nachgucken. Ja? Mhm. Die Serie wird produziert seit 2010.
Das ist schon ganz schön lange
her. Ja, es gab, wie gesagt, jetzt die vierte Staffel. Die fünfte Staffel ist angesagt, sollte produziert werden. Leider ist Idris Elba an Covid-19 erkrankt.
Oh. Ich hoffe, es geht ihm gut.
Wir drücken ihm die Daumen. Ich meine, wer ihn vor Augen hat, weiß, dass er ein sehr trainierter, athletischer Typ ist. Mhm. Das könnte ihm natürlich helfen für den Verlauf der Krankheit. Und glücklicherweise hat er, Ressourcen, um auch eine ideale Versorgung zu haben.
Ja, also Shoutout an Idris Elba.
Na, gute Besserung. Gute Besserung. Und für alle, die Netflix haben, schaut euch Lusa an. Also es ist wirklich es beginnt im Grunde genommen wie eine Sonntagabend-Krimiserie. Ja. Ähnlich wie den Tatort, und baut einfach mit einem roten Faden untereinander auf. Cool. Sie entwickelt sich schön. Es gibt immer so den einen Mord als Aufhänger und gibt dann aber auch noch den roten Faden der Staffel und den roten Faden von John Lusa im Grunde genommen.
Ja, das sind vier Staffeln, sagst du. Sind das lange Staffeln, kurze Staffeln? Das
ist völlig unterschiedlich. Die dritte Staffel sind zwei Folgen.
Okay. Ja, okay. Das ist irgendwie so ein bisschen typisch BBC, würde ich mal fast sagen.
Ja.
Regeln sind egal, was Serien angeht.
Ja,
das sind auch mal zwei Folgen, eine Staffel. Ja.
Ja.
Ja, spannend. Was ist so eine Folgenlänge ungefähr?
Um die Stunde.
Um die Stunde, ja.
Ja.
Also so eine klassische Vor- oder Abendserie.
Richtig, genau. Ja.
Cool.
Na?
Hm. Ich tanze da immer schon so ein bisschen drumrum. Ich mag englische Serien sehr, sehr gerne. Ja. Ich fand zum Beispiel von Being Human die englische Serie deutlich besser als die amerikanische. Mhm. Christchurch, auch großartig.
Ja, nee, für mich nicht.
Ja, aber das ist...
du, Steffi fand das auch total super.
Ja.
Ich wollte es allein wegen David Tennant sehen.
Ja.
Die Serie fand ich, aber für mich war die unheimlich langweilig.
Das ist, du magst eher schnelles Pacing, ne?
Ich mag ein schnelles Pacing, aber ich kann auch ein schnelles Pacing kann auch durch schöne Charaktere oder Spiel, ne? Aber bei Christchurch, da haben die irgendwie so ein bisschen, sind die umeinander rumgeschlichen und dann wurde mit angezogener Handbremse gefahren.
Ja, ich würde sagen, Christchurch ist ein britisch-skandinavischer Krimi. So, das ist, die haben eher so diesen skandinavischen Style. Und Luther, ist das sehr, sehr britisch oder?
Luther ist schon sehr britisch.
Ja. Wie kommt der Humor? Gibt es da welchen?
Sie ist nicht für Humor ausgelegt.
Okay,
das ist also sehr einzeln. Es ist eher sehr düster und schwarz.
Ah, okay.
Ja. Passieren einfach schlimme Dinge, muss man sagen. Also es ist, ich würde es jetzt auch nicht mit meinem, also ich würde schon sagen FSK 16. Jetzt ich weiß jetzt nicht, wie es angelegt ist, aber doch würde ich schon sagen.
Ja.
Da passieren schlimme Dinge und man sieht auch Dinge, die ins Abendprogramm gehören.
Ja.
Na? Auch die Fälle, also ich gebe zum Beispiel einen Fall, da werden halt einfach Kinder entführt.
Ja.
Punkt. Das, das ist halt nie schön, aber es passiert und deshalb darf man es auch irgendwie zahlen. Also es passiert nichts Schlimmes, ne? Also nicht, dass.
Ja.
Da würde ich jetzt keine Warnung geben wollen, dass. Genau.
Also gefällt dir, sagst du?
Gefällt mir richtig gut. Vor allem, ich habe die ersten Folgen halt irgendwie vor Jahren schon mal gesehen und weil wir halt irgendwann aufgehört haben aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß gar nicht, warum.
Manchmal gibt es keine Gründe.
Genau. Dann kam halt, wie gesagt, die neue Staffel raus und dann haben wir uns das einfach angeguckt.
Ja.
Und das war total super. Also Lusa ist so eine Serie, wo ich dann sage, Alter, ich bin total müde und ich muss morgen eigentlich früh raus. Aber... lass uns doch noch mal wenigstens das Ende sehen, wenn es noch eine halbe Stunde ist.
Klar.
Ja. Das ist schon gut.
Ja. Wenn du sagen würdest, du würdest für die Serie Luther ein Rollenspielsystem suchen, welches würdest du nehmen?
Ich würde wahrscheinlich Fate nehmen.
Ja. Warum Fate?
Weil Fate schön fluffig ist.
Mhm.
und die Welt und das Spiel eher im Vordergrund steht.
Ja.
Und das Regelkonstrukt wirklich nur ein Konstrukt und keine Corsage ist.
Mhm. Ja, so eine Erzählunterstützung.
Genau. Quasi. Ja. Und ich kann halt mit den Hindernissen arbeiten und kann halt eben sagen, das müsst ihr irgendwie überwinden. Ne?
Mhm.
Und dadurch, dass die Kämpfe bei Lusa zum Beispiel eher, also sie finden statt, aber sie sind eher Nebensächlichkeit, weil die Figuren halt auch Kämpfe versuchen zu verhindern. Das ist halt sehr menschlich angelegt.
Ja, es ist jetzt nicht wie im amerikanischen Krimi, wo die Knarre schneller aus dem Holster ist, als man zählen kann, also als man bis drei zählen kann.
Lusa trägt zum Beispiel keine Waffe. Also er hat mal eine Waffe in der Hand oder so.
Ja.
Aber er hat einfach keine.
Das mag ich an englischen Krimis total gerne. Also an britischen oder generell. Ne? Das ist großartig, dass die da so oft Wert drauf legen, dass Waffen halt wirklich an die Polizei nur ausgegeben werden, wenn es wichtig ist. Ja?
Genau.
Wenn es halt einen Grund dafür gibt. Finde ich total super. Das mag ich halt auch, weil das das Level der Auseinandersetzung nochmal ändert. Es besteht halt nicht jederzeit die Gefahr, dass der Polizist einfach irgendwen erschießt. So.
Genau. Da finde ich es zum Beispiel schön, dass es Tempo rausnimmt.
Ja.
Es ist ja auch was anderes, wie wenn Charaktere sich dann auf die Nase geben.
Mhm.
Ja? Weil sie leben danach. Danach geht es ja noch weiter. Das schafft andere Möglichkeiten.
Gut, aber nehmen wir mal an, Fate stünde dir nicht zur Verfügung. Dann kommen wir nämlich auch schon zu unserem Hauptthema. Du wärst jetzt in der Lage, du müsstest jetzt sagen, ich braue mir mein eigenes System zusammen. Ich koche mir meine eigene Welt, mein eigenes System, mein eigenes, keine Ahnung was. Oder ich nehme eine bestehende Welt und ich sage, boah, die Comics finde ich mega geil, ich habe aber irgendwie kein passendes Rollenspielsystem dazu. Es gibt vielleicht ein Marvel-System-Rollenspiel und vielleicht auch ein DC-System-Rollenspiel, aber ich habe ja auch noch die Superheldenreihe meines kleinen Comiczeichners um die Ecke und dafür gibt es ja nichts, ne?
Genau. Ja, das ist so die Frage aller Fragen. Ich bin im ersten Punkt bin ich immer ein Freund von, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und würde dann gucken, dass ich es mir irgendwo anpasse. Also bleiben wir jetzt bei Superhelden. Bei Superhelden gibt es ja nun auch mannigfaltig Systeme. Die sind in Deutschland nicht so arg vertreten wie jetzt zum Beispiel in USA,
USA
oder wie auch immer.
Schweden auch viele. Tatsächlich, Superhelden-Systeme sind auch Schweden sehr beliebt,
Da würde mir pauschal auch Fate einfallen, weil man da schön viel handwedeln kann und dann...
Gibt's ja schon.
Genau.
Wearing the Cape, genau. Genau, also da existiert ja sogar schon ein Superhelden-Setting, das man sich adaptieren könnte. Also von daher...
da hast du noch viele Baukasten. So, und da müsste ich dann auch gar nicht hin...
Da muss ich. GURPS Superhelden gibt es ja auch noch, ne?
Ah, gut, GURPS ist halt ja nicht so super verfügbar, ne?
Ja, aber Geschmackssache. Und auch Geschmackssache, ne? Ich kenne viele, die mögen GURPS nicht so gerne. Aber wenn man so ein Universal-Rollenspielsystem haben will, ne?
Ja.
Das ist ja, steckt ja schon im
Namen. Ich könnte das aber auch mit den die 5. Edition Regelwerk
machen. Ja.
Da müsste ich. Also, aber bevor ich mir da jetzt die Arbeit mache und mir überlege, wie kriege ich meine Welt in dieses Regelkonstrukt rein, würde ich halt immer erstmal im Internet gucken, ob irgendjemand anderes sich schon dran gewagt hat oder was gemacht hat.
Ja. Ja gut, ich könnte jetzt aber auch auf die Idee kommen. Ich glaube, fast jeder, der dem Hobby Rollenspiel länger folgt, kommt irgendwann auf die Idee, ich baue mir mein eigenes System. Ich baue mir mein eigenes Rollenspiel.
Ja, da stimme ich dir teilweise zu. Weil, sagen wir mal, unsere Generation, also quasi die Generation, die quasi mit Entstehung des Internets, wenn man so möchte, angefangen hat, Rollenspiel zu machen, wir hatten ja nicht alle so diese Verfügbarkeit dazu. Das heißt, heutzutage würde ich halt erstmal gucken, hat wer anders schon die Idee gehabt, kann ich mir das aneignen? Früher hatten wir das nicht. Und ich hatte halt auch früher die Idee, lass mal was mit Endzeit machen und lass mal was mit Magie und Gedöns machen. Das war so damals unser Aufhänger. Wir fanden irgendwie Shadowrun toll, aber Shadowrun war irgendwie viel zu teuer und Endzeit fanden wir toll. Also haben wir uns dann quasi so ein Shadowrun apokalyptisches System quasi so vom Aufhänger gemacht, ohne dass wir überhaupt ein Buch hatten. Also als grobe Inspiration und dann hatten wir uns da wochenlang dran gesetzt und haben da rumgemünzt und haben das dann halt eben gespielt.
Ich würde mal behaupten, die meisten existierenden Rollenspiele auf dem Markt sind irgendwann irgendwie entstanden, weil irgendjemand gesagt hat, boah, Alter, diese Nische, die müssen wir jetzt nochmal füllen. Ich habe Bock, ein eigenes System zu machen. Ich meine, im Grunde genommen ist ja D&D aus Wargaming entstanden.
Genau.
Und wir haben gesagt, ich will jetzt auch mal die Geschichten dazwischen spielen. Und aus der anderen Reihe kommen dann auch mal Sachen so aus dem pädagogischen Rollenspiel. So Vampire hat da zum Beispiel Anleihen, das dann eher so diese, oder Theaterschauspiel, dass dann so solche Sachen auch mit reingekommen sind.
Und ich meine, DSA ist ja zum Beispiel auch entstanden, weil Schmidt-Spiele gesagt hat, die Lizenz ist zu teuer.
Ja.
Mach mal was Eigenes.
Ja, genau.
Ja.
Also es gibt ja Mittel und Wege und ich sag mal, wir leben in einer postmodernen Zeit, genau wie mit alle Geschichten sind schon erzählt, würde ich mal behaupten, alle Rollenspielsysteme sind schon erfunden.
Ja.
So, es mag vielleicht irgendwie irgendwer nochmal auf die Idee kommen, Mensch, diese Art und Weise ein Rollenspiel aufzuziehen, das habe ich noch nie gesehen. Machen wir mal. Im Endeffekt hat man aber, glaube ich, zumindest ähnliche Bilder immer mal irgendwo anders auch drin.
So richtig. Also Grundgedanke ist, wenn ich mir was Eigenes aufziehen möchte, wäre erstmal, möchte ich das für meine Gruppe haben, die besteht?
Ja.
Möchte ich damit, dass wir uns bedienen?
Möchte ich ein Fanprojekt erstellen, das dann quasi kostenfrei übers Internet verteilt wird?
Genau, weil dann habe ich mich auch an gewisse Richtlinien zu halten.
Genau.
Ja, also egal für was ihr das macht. Ich sage jetzt mal, ihr wollt eine Fanspielhilfe für Splittermund machen. Dann solltet ihr euch an den Uhrwerk-Verlag wenden und sagen, hallo, ich habe hier eine Idee, wir möchten hier gerne was machen, wir würden es auch gerne zur Verfügung stellen als Fanprojekt. Habt ihr irgendwelche Auflagen? Weil ich glaube, nichts ist frustrierender, wenn man quasi schon Zeit investiert und Gedankengrütze alles fertig macht und man selber total zufrieden ist mit dem Produkt und der Verlag oder der Rechteinhaber nachher sagt, du, das beißt sich völlig mit unseren Plänen, das können wir so nicht absegnen. Du kannst das in deiner privaten Spielrunde natürlich machen, aber bitte nicht als offizielles Fanprojekt.
Genau, was ich aber meine, ist auch eher, dass du so eine Art Homebrew-System auch selber machst. Ne?
Ja.
Dass du halt sagst, ich baue mir mein eigenes Rollenspielsystem und stelle das irgendwie online zur Verfügung, kostenfrei, kann sich jeder runterladen. Mhm. Und vielleicht kommt dann irgendwann doch nochmal ein Verlag her und sagt, boah, das finde ich cool, das finde ich geil, das drucken wir mal. Ich sag mal so ein bisschen das Dungeon Slayers Prinzip,
genau, dass
irgendwas so in so einer Community existiert und dann irgendwann auch mal ein Verlag sagt, Mensch, komm, wir kooperieren mal, lass uns das mal drucken. Ne? Also sowas in die Richtung oder eben tatsächlich man sagt, ich habe hier mein geiles, mein Kind, mein Baby, ja, und ich gehe zum Verlag und sage, ich möchte gerne dieses Rollenspiel produzieren, habt ihr da Interesse dran?
Ja.
Und ich glaube, das ist die Stufe 3, ja, so dieses Ganzen. Ich glaube, Stufe 4 wäre, ich mache meinen eigenen Verlag und mein Rollenspielsystem darauf. Auch das kommt immer mal wieder vor.
Genau, dank Kickstarter oder Game on Tabletop und den ganzen Portalen hat man ja schöne Möglichkeiten einfach. Ne?
Crowdfunding, hooray. Ja. Und Self-Publishing ist ja eine Sache, die mittlerweile viel, viel einfacher möglich geworden ist. Du kannst ja auch einfach Sachen als PDF bei irgendwelchen großen Anbietern verkaufen.
Ja, natürlich,
klar. Kannst einfach sagen, ich mache das jetzt, dann brauchst du, wenn du nur PDF verkaufst, auch keine ISBN. Das brauchst du nur, wenn du es auch drucken willst.
Ja. Ne?
Genau, also von daher, gibt da viele Möglichkeiten. Hast du denn schon mal irgendwann angefangen oder dir Gedanken darüber gemacht, ein ganz eigenes Rollenspielsystem zu entwickeln?
Ja, zweimal. Also eben aus frühester Jugend, was ich eben erwähnt hatte. Das haben wir halt auch wirklich gespielt.
Ja.
Es ging dann nur nachher in verschiedenste Richtungen. Ja. Ich wollte zum Beispiel, also ich wollte irgendwie alles drin haben. Für mich war wichtig, dass es sehr bunt war und sehr abgedreht.
Ja.
Und andere wollten das dann eher in einem, weiß ich nicht, Mad Max-Szenario haben.
Ja. Ne?
Und wenn im Mad Max-Szenario dann irgendwelche Mutantenviecher und keine Ahnung was drin hast, dann ist das schon wieder zu viel. Also wenn du, ne? Also es ist im Grunde genommen genau das passiert, was wir in dem Intro quasi dargestellt haben.
Ja.
Es war nachher zu viel. Es war
genau,
zu abgedreht. Du konntest das nicht mehr wirklich abbilden. Ne? Mhm. Die Charaktere haben sich nachher so ein bisschen untereinander gebissen.
Ne? Ja.
Das Grundgerüst hatte aber ganz gut funktioniert soweit.
Mhm.
Ne? Also dafür, dass wir das wirklich im jugendlichen Alter ohne irgendwie Möglichkeiten zum Zurückgreifen hatten.
Ja, ne? Hat das funktioniert.
Das hat ganz gut funktioniert.
Habt ihr euch auch um Regeln Gedanken gemacht?
Ja, wir haben ein eigenes Regelsystem gemacht.
Ah,
wir hatten, weil es cool war und weil kein anderer, also wir wussten zumindest nur vom Ruf des Warlock, die einen W30 benutzt hatten, musste es ein W30 sein, das war ganz wichtig.
Ja, ja, klar, natürlich. Ja,
ja. Ja, und dann haben wir da halt eben gezockt. Ne? Die Helden-Dokumente hatten wir dann nachher noch, oder die Charakterdokumente hatten wir noch auf Excel gemacht oder Paint oder was weiß ich nicht was.
Ne? Ach, das waren Zeiten. Ja, handgemalt, ne?
Handgemalt
und kopiert.
Good old days.
Ja, ja. Habe ich aber auch schon in den letzten Jahren gemacht, dass wenn irgendwie kein Dokument vorhanden war, aus irgendeinem Grund, kein Drucker, kein irgendwas in der Nähe, dass ich mir den Charakterbogen selber gemalt habe und schön verziert. Kann auch einen eigenen Wert haben. Ne? Also,
genau.
Ja.
Naja, und ich habe auch gerade so ein Gespinst quasi im Kopf, was ich als nett empfinde, aber vielleicht irgendwann mal mehr dazu.
Mhm. Ja, ich habe auch zwischendurch mir mal Gedanken gemacht, wie kann man ein Rollenspielsystem entwickeln. Bin aber auch zu der Erkenntnis gelangt, dass diese ganze Wahrscheinlichkeitsgeschichte, also diese ganze Nummer mit, wie funktionieren Wahrscheinlichkeiten bei Würfelwürfen und so weiter und so fort, wie funktioniert ein gutes Balancing, dass das echt viel Arbeit erfordert. Die Gedanken, die ich mal hatte, das ist auch schon bestimmt 15, 20 Jahre her, die gingen tatsächlich fast in so eine Richtung, die jetzt Savage Worlds macht.
Mhm.
Also du hast halt einen Würfel irgendeines Würfeltyps und wenn du steigerst, steigerst du den Würfeltyp im Endeffekt.
Ja.
Das ist schon, und es gibt ja ne, verschiedene, du hast ja irgendwie Einwürfelsysteme und Unter- und Überwürfeln oder Würfel plus Bonus gegen Mindestwurf. Du hast Poolsysteme, da ist dann ja im Prinzip auch der Würfeltyp egal, auch gemischte Würfeltypen oder was auch immer. Dann hast du, keine Ahnung, Roll-and-Keep-Systeme, das ist so ein Hybrid, wo du dann einen Pool würfelst, aber nicht alle behältst und. Es gibt ja so verschiedene Grundtypen, sag ich jetzt mal, in die man fast alle Rollenspiele irgendwie einordnen kann. Fate spielt dann irgendwie nochmal so eine Sonderrolle. Das heißt, du würfelst ja quasi auf einen Wert und addierst einen Bonus oder ziehst was ab.
Ja.
Also, das sind ja alles Feinheiten. Ich glaube, das Wichtigste zu wissen ist, es gibt eigentlich fast alle Arten von Systemen schon da draußen. Und was Regelsysteme erstellen angeht, ist es einfacher, sich ein bestehendes zu nehmen.
Und es anzupassen.
Genau.
Ja. Da finde ich zum Beispiel bei Shadowrun, also für mich Shadowrun ja immer irgendwie ein bisschen too much, ja, selbst in der Basisvariante.
Ja, allein der Gunporn.
Zum Beispiel.
Da hatte ich ja immer die Idee, das zu vereinfachen.
Na? Und vereinfachen ist auch so ein schönes Stichwort.
Ja.
Aber bei Shadowrun ist es ja so, du kannst mit dem Grundregelwerk eigentlich schon sehr, sehr viel spielen. Natürlich, wenn du im System drin bist. Und dann wird es immer mehr und das entweder muss man das irgendwo einschränken und einbremsen, weil man sagt, du, das wird mir jetzt hier zu viel, weil ich muss das auch alles lesen und kaufen und so weiter und so fort, habe ich keine Zeit, habe ich keine Lust zu. Man kann aber auch einfach sagen, ja, optionale Sachen nehmen wir raus oder ja, wir nehmen unser Power-Level hoch und wir spielen jetzt alle Vampire.
Ja, muss auch immer,
genau. Kannst du machen, dann muss ich halt...
Bestandwandler, Vampire, Geister, KIs.
Genau, kann man machen. Ich glaube, das ist, wenn das eine abgesprochene Geschichte ist, ist das, glaube ich, auch mega geil. Das kann sehr cool sein.
Das kann ein extrem krasses Rollenspiel verursachen, weil das ja so extreme Rollen sind. Aber meine Idee war jetzt mal so in so, ich sag mal, so dieser klassische Pitch, den man so macht. Es ist doch egal, ob wir jetzt 10 oder 20 oder 30 oder 2000 schwere Pistolen haben bei Shadowrun, Viel einfacher wäre doch zu sagen, ich habe die Basispistole, Und wenn ich Werte verändern will, keine Ahnung, ich darf 3 oder 4 Werte verändern, in Anführungsstrichen, muss man sich halt darauf einigen, wie man es genau macht, Slots quasi, Und das kostet dann so viel Geld mehr im Game.
Genau.
Punkt. So, und dann schreibe ich da einen Namen dran. Ja, genau. Und dann habe ich ja die Konzernliste und dann nehme ich halt eine Liste mit, keine Ahnung.
Das wäre mir schon wieder zu viel. Nein, nein. Ich hab leichte Pistole, schwere Pistole, Gewehr, Schrot, wie auch immer. Ne?
Aber das Modifizieren kann ja möglich sein.
Genau, genau. Und so. Dann baue ich darauf hinaus.
Also, dann hast du deine individuelle Waffe.
Richtig, genau.
Aber du musst nicht irgendwie, keine Ahnung, aus einer Liste von 100 Waffen die eine optimale Waffe raussuchen. Was halt bei Shadowrun ganz oft passiert. Dass am Endeffekt, du hast da, keine Ahnung, 20 schwere Pistolen, aber es laufen trotzdem die Leute nur mit 2 oder 3 davon rum.
Weil es halt eben, sagen wir mal, die guten sind.
Ja, genau. Ja?
Und gerade bei einer Pistole, ob ich jetzt 500 New Yen oder 1200 bezahle, das ist gerade bei der Charaktererschaffung egal.
Ja.
Darauf kommt es nicht drauf an.
Genau, oder vielleicht will ich auch einfach nur, damit mein Charakter eine Plemper 200 New Yen ausgeben und sagen, okay, der hat halt eine, Punkt.
Ja.
So. Genau. Ist vorhanden.
Genau.
Ja, also kurz gefasst, genau. Oder ich könnte ja auch das Shadowrun-System nehmen und sagen, ich nehme jetzt die Magie und die Matrix raus. So.
Ja.
Meinetwegen auch noch die Cyberware raus. Dann hast du...
Dann bleibt aber nicht mehr viel.
Aber dann hast du trotzdem immer noch ein Pool-System, mit dem du arbeiten kannst.
Ja.
Du könntest ja zum Beispiel auch das Shadowrun-Würfelsystem nehmen und damit zum Beispiel ein Stalker-mäßiges Setting machen. Also,
ja, genau. So. Ne? Das kann man, genau. Das wäre ein schöner Einstand. Ne? Das haben wir ja zum Beispiel auch mit der World of Darkness gemacht und haben quasi unser Supernatural Setting darauf umgemünzt.
Ja, genau.
Irgendwie jeder zweite, mit dem ich dann darüber geredet habe, oh ja, ihr spielt Hunter. Nein, wir spielen nicht Hunter, weil unsere Charaktere sind Menschen und haben keine Special Powers.
Ja, genau.
Ja, die Special Power ist das Gesetz der Serie, irgendwie überleben sie.
Ja.
Ne? Aber ja.
Genau, also kurz gefasst, ich glaube, am Endeffekt ist es einfacher, ein bestehendes System einfach anzupassen, an den Schrauben zu drehen.
Ja.
Als tatsächlich was Eigenes zu entwerfen. Wenn ihr aber die super grundlegende Idee habt und sagt, Alter, da ist noch keiner drauf gekommen und das funktioniert für euch. Oder ihr habt die Runde, die für eure Runde zu Hause perfekt ist, weil ihr das alles zusammen entwickelt habt und alle mega dahinter steht.
Genau. Ihr könnt uns das auch gerne vorstellen.
Genau.
Also bitte gerne. Aber der große Vorteil ist halt noch, wenn ihr ein Regelsystem da habt, was euch einfach mal gefällt und darauf eure Welt ein wenig ummünzt und das auch gerade in eurer Runde ist, stehen euch ja alle Möglichkeiten offen. Ne? Und es macht auch vieles einfacher.
Genau, und wenn man jetzt sagt, ich bin der super mega Simulator-Mensch, ich möchte gerne, dass alle Aspekte der Welt in irgendeiner kleinen Regel abgebildet werden, gut, dann wird es halt viel Arbeit erfordern. Mhm. Das würde es aber besonders, wenn ihr das Regelsystem auch noch komplett selber erschaffen müsst. Also ich weiß, dass ich irgendwann in meiner Studienzeit, auf die Idee gekommen bin, ein Fantasy-System zu nehmen. DSA 4 war gerade verfügbar und habe ich versucht, DSA 4 auf eine andere Welt umzubauen.
Mhm.
Ich glaube, nach der vierten Kultur habe ich aufgehört.
Ja. Das kann ich nachvollziehen.
Habe dann T&D genommen.
Ja, das würde ich wahrscheinlich auch so machen.
Ja.
Ne, also das ist ein bisschen zugänglicher.
Weil es gibt Systeme,
D&D ja auch im weitesten Sinne ein Universalsystem ist.
Ja, es ist halt ein generelles Fantasy-System. Und es gibt halt Spezialregeln für bestimmte Welten. DSA ist halt so ein System, das ist halt wirklich, wirklich auf Aventurien maßgeschneidert.
Ja.
So. Das ist halt, glaube ich, auch der Unterschied. Habe ich ein Universalsystem, habe ich eins, das irgendwo dazwischen ist, ja, das sozusagen auf bestimmte Fantasy-Weltenarten oder bestimmte Weltenarten zugeschnitten ist, oder habe ich so ein Spezialistensystem.
Genau.
So. Und generell lässt sich sagen, also Generalistensysteme lassen sich am einfachsten anpassen, bilden aber vielleicht nicht immer alles ab.
Genau.
Deswegen, ja.
Und wer zum Beispiel D&D nicht mag, ist mit Savage Worlds auch noch ganz gut vertreten.
Genau, gibt genug Möglichkeiten. Also es gibt so viele Fantasy-Systeme. Im Zweifelsfall könnt ihr auch das von Cthulhu das System nehmen, das BAP.
Genau.
Das gibt es auch.
Dungeons & Dragons, das System ist eine super Grundlage.
Genau.
Ja.
Viele, viele Möglichkeiten. Und ansonsten, ihr könnt auch zum Beispiel ein Shadowrun nehmen. Ja. Wenn ihr dieses V6 Pool-System so gerne mögt, dann lasst ihr halt die Magie drin und nehmt die Matrix und die ganzen Technik-Sachen raus.
Zum Beispiel. Dann habt ihr halt kein klassisches Cyberpunk. Ne?
Genau. Habt da sogar schon Beispiele, wie Fantasy-Rassen funktionieren können.
Ja.
Ja. Oder Earthdawn.
Zum Beispiel.
Wobei das wieder so ein Spezialistensystem ist, das halt auch auf die Welt stark angepasst ist.
Richtig, durch die ganzen Kreise und so. Da würde ich.
Genau. Ne, also das ist, glaube ich, schwerer anzupassen.
Ich mag das Regelsystem auch nicht, weil es halt so wuselig ist.
Man gewöhnt sich dran.
Nö, habe ich über die ganzen Jahre nicht getan.
Ja, ich mittlerweile schon. Ich finde, es gibt bessere, aber Earthbound macht Spaß. Ich finde die Welt schön.
Die Welt ist schön.
Genau.
Das ist keine Frage.
Genau. Und ja, wenn einem so eine Welt nicht passt, wenn man so eine Welt bauen will,
schrauben.
Dann kann man da auch noch mal ein bisschen dran schrauben. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für ein anderes Mal.
Genau, vielleicht auch schon für nächstes Mal.
Oder übernächstes Mal, wir werden es sehen.
Abschließend habe ich noch eine Kleinigkeit, wo ich darauf hinweisen möchte. Und zwar ein kleines Crowdfunding vom Uhrwerk Verlag.
Mhm.
Nennt sich nämlich die Monsterjagd. Hast du das schon mitgekriegt?
Das habe ich mitbekommen. Monsterjagd.
Monsterjagd ist ein schönes Rollenspiel für Kinder ab 3 Jahren.
Oh.
Es geht darum, dass die kleinen Monsterjäger,
mhm,
kleine, knuffige Monster im Grunde genommen jagen müssen, beziehungsweise beruhigen müssen oder die Probleme der Monster herausfinden müssen. Das heißt,
cool, ja.
Das heißt, ich habe zum Beispiel das klauende Sockenmonster,
mhm,
ja, was immer dafür sorgt, dass Papa keine Socken hat und immer schlecht drauf ist,
ja,
oder so.
Verständlich.
Ja,
verständlich.
Mhm. Und die kleinen Monsterjäger müssen dann halt eben herausfinden, wie sie das Problem quasi abschalten können. Und das kann sein, dass man das Monster einfängt, oder das kann sein, dass man mit dem einfach mal redet, oder das kann auch einfach sein, dass man dem Monster seine eigene Socke schenkt, damit es auch einfach keine fremden Socken mehr klauen muss.
Ah, sehr schön.
Ja.
Das heißt, Teil 1 Unterhosen klauen, Teil 2 Fragezeichen, Teil 3 Profit.
Ja.
Ja, so die... Schön.
Und ich habe die Tage zugeschlagen für 57 Euro.
Mhm.
Ich glaube,
cool.
Roundabout 57 Euro ist
ja
das Komplettpaket. Die Stretch Goals fallen gerade alle Nase lang. Es gibt neue Monster ohne Ende. Wir sind jetzt heute bei 377% erreicht.
Krass.
Und es läuft halt auch noch 16 Tage.
16 Tage? Ja, bis dahin sind wir, glaube ich, auch schon erschienen. Ja, tatsächlich.
Genau.
Also wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr noch einen Tag Zeit, wenn ihr es am Sonntag direkt nach Release hört,
ja,
zu backen. Ansonsten müsst ihr schauen, ob ihr irgendwie hinterher noch in den
Late Patch
reinkommt.
Ja,
genau. Sehr coole Sache. Ansonsten, wenn ihr Kommentare zu heute habt, dann könnt ihr uns die hinterlassen, entweder auf Podigy oder auf Twitter. Wir haben nämlich jetzt einen Twitter-Account.
Oder auf Facebook.
Genau, @cast-pap erreicht ihr uns oder unter Per Anhalt durch die Fantastik auf Facebook. Ihr könnt uns auch auf Podigy einen Kommentar hinterlassen. Wir versuchen so schnell wie möglich darauf zu antworten und
bleibt gesund,
spielt weiter
und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Auf Wiederhören.
Wiederhören. Ciao.